Das Lied, was wir gerade gesungen haben, war das älteste Adventslied, was ich in unserem Liederbuch gefunden habe. Habt ihr geguckt? Habt ihr es gesehen? 12. Jahrhundert. Der Text, Melodie, ich glaube 13., 14., also ziemlich alt das Lied, oder? Hat sich auch so angefühlt. Aber bevor ich über das bevor ich jetzt weiter über das älteste Adventslied nachdenke, möchte ich dich, Gero, mal fragen, an welches, was ist denn für dich das älteste Adventslied, an das du dich erinnern kannst? Fällt dir eins ein? Nein? Welches hast du früher gern gesungen? Ja, überhaupt, ja, Weihnachtszeit, ja, zur Adventszeit. Adventszeit, was musstest du da immer? Hast du was gelernt? Kinder, also okay, gut, super, Kinderweihnachtslied, ja, wunderbar. Hast du eins so im Petto, wo du sagst, jo, daran kann ich mich erinnern, das haben wir immer gern gesungen zu Hause, das war so der Evergreen. Hm? Fällt dir was ein? Jingle Bells. Okay, Jingle Bells. Wie sieht es bei dir aus? Es ist ja richtig peinlich, dass ich hier mal immer frage. Das war eine tolle Begrüßung heute Morgen. Sie kam zu mir und hat gesagt, oh, wie peinlich. Ja, deswegen, kannst du dich an das älteste Adventslied erinnern, was du aus deiner Kindheit, das ist ja nicht lange her, ja, was ihr immer zu Hause gern gesungen habt? Zu Hause singen wir nicht. Aha, aha. Die jungen Leute sind heute ein bisschen. Ha? Junge, darf ich dich bitten? So, Adventszeit, gab es da was Schönes?
Stille Nacht, Heilige Nacht.
Stille Nacht, Heilige Nacht, ja. Das ist, kommt aus Österreich, oder? Das Lied, habe ich mal gehört. Ich möchte mit euch heute über das älteste Adventslied nachdenken, das ich in der Bibel gefunden habe. Und ich gehe mal nach vorne und dann werden wir es mal zusammen lesen. Das älteste Adventslied steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Verse 46 bis 55. Und ich lese mal hier nach der Hoffnung für alle. Da steht, da begann Maria, Gott zu loben. Und dann fing sie an zu loben, zu singen. Wir müssen uns das irgendwie vorstellen. Die Melodie habe ich nicht mehr im Kopf, aber ich trage es mal so vor, wie ich es mir vorstelle. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich bin glücklich über Gott, meinen Retter. Mich, die ich gering und unbedeutend bin, hat er zu großen berufen. Zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen, denn Gott hat große Dinge an mir getan. Er, der mächtig und heilig ist. Die Barmherzigkeit des Herrn bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die ihn ehren. Er streckt seinen starken Arm aus und fegt die Hochmütigen mit ihren stolzen Plänen hinweg. Er stürzt die Herrscher von ihrem Thron und Unterdrückte richtet er wieder auf. Die Hungrigen, die beschenkt er mit Gütern. Und die Reichen, die schickt er mit leeren Händen weg. Seine Barmherzigkeit hat er uns seinen Dienern zugesagt. Ja, er wird seinem Volk Israel helfen. Er hat es unseren Vorfahren ja auch versprochen. Abraham und seinen Nachkommen. Uns hat er das alles zugesagt. Das ist ein Lied von Maria, der Mutter Jesu. Und es ist für mich das älteste Adventslied. Es ist für mich zugleich das leidenschaftlichste, wildeste und ich möchte sogar fast sagen, das revolutionärste Adventslied, was ich je gehört habe. Und ich stelle mir hier nicht vor, dass da eine sanfte, zärtliche, verträumte Maria da sitzt und dieses Lied singt. Ja? Vielleicht wart ihr mal in letzter Zeit im Bucerius Kunsthaus neben dem Rathaus. Da ist ja gerade eine Ausstellung über die Renaissance. Da sehen wir viele schöne Maria-Bilder. Maria ganz zart, ja, mit dem Jesuskindchen auf dem ja, auf dem Schoß, ja, nicht so wie hier bei den Eltern, heute hat der Mann das Jesuskindchen auf dem Schoß, ja, ups, nein, also dort sieht man diese Bilder, so dieses Verklärte, aber so stellt sich das wahrscheinlich nicht so dar. Ich sehe hier eine leidenschaftliche, hingerissene, stolze, begeisterte Maria, die hier spricht, die hier singt. Und sie singt ein hartes, starkes, unerbittliches Lied über die stürzenden Thronen und gedemütigten Herren dieser Welt. Von Gottes Macht sind sie von ihren Thronen heruntergeschubst worden. Und sie singt von der Ohnmacht dieser Menschen. Maria, die gehorsam und demütig an sich geschehen lässt, was der Geist ihr gebietet, die den Geist wehen lässt, wo er will. Sie spricht aus diesem Geist heraus vom Kommen ihres Sohnes, vom Advent Jesu Christi. Und ich weiß, Maria weiß besser als irgendein anderer, was es heißt, auf Christus zu warten. Sie wartet ja anders auf ihn als irgendeiner von uns. Sie erwartet Jesus, und zwar als Mutter. Sie erfährt selbst am eigenen Leib, dass Gott wunderbare Wege mit uns Menschen geht. Dass er sich nicht nach den Meinungen und nach den Ansichten von uns Menschen richtet. Dass er nicht den Weg geht, den wir Menschen ihm vorschreiben wollen, sondern dass er einen Weg geht, das über unser Begreifen hinausgeht. Über das, was wir auch ständig beweisen wollen. Unsere Eigenwilligkeit, da geht es darüber hinaus. Wo sich unser Verstand entrüstet, wo sich die Natur auflehnt, wo unsere Frömmigkeit sich ängstlich fernhält. Dort, gerade dort, liebt es Gott zu sein. Dort verwirrt er den Verstand der Verständigen. Dort ärgert er unsere Natur, dort ärgert er unsere Frömmigkeit. Dort will er sein. Und keiner kann ihm das verwehren. Und nur die Demütigen glauben ihm. Und sie freuen sich, dass Gott so frei ist und so herrlich ist, dass er Wunder tut, wo wir Menschen schon längst aufgegeben haben. Und wir erleben plötzlich, dass Gott herrlich macht, was gering und was niedrig ist. Und das ist für mich ja das Wunder aller Wunder. Gott liebt das Niedrige. Im Luther steht das ja nochmal so. Gott hat das Niedrige seiner Magd angesehen. Gott in der Niedrigkeit. Das ist für mich das Revolutionäre, das leidenschaftliche Adventswort. Zunächst erfährt es Maria selbst persönlich in ihrem Leben. Maria, eine unbedeutende Zimmermannsfrau. Ich möchte es mal in unsere heutige Zeit übertragen, was das bedeutet. Stellen wir uns mal vor, Maria, eine arme Hartz-IV-Empfängerin, die am Mümmelmannsberg wohnt, bei diesen achtlos aufgestellten Hochhäusern. Dort lebt sie, unbekannt, bei den Menschen, ungesehen. Aber nun gerade in ihrer Unansehnlichkeit, in ihrer Niedrigkeit bei den Menschen, von Gott ist sie angesehen und ausersehen, Mutter des Weltenretters zu sein. Ich möchte euch sagen, ich habe ähnlich in so einem Hochhausviertel gewohnt, in Offenbach. Ganze Viertel so, diese achtlosen Hochhäuser, die dahingestellt worden sind. Aber da schaut Gott hinein. Nicht in den Luxus und in den Prachtwillen, die wir alle kennen. Nein, in der Niedrigkeit. Da offenbart sich Gott. Gerade in dieser Unansehnlichkeit, in dieser Niedrigkeit, bei den Menschen, die von Gott nicht, die von anderen Menschen nicht gesehen werden, da erwählt Gott die Mutter des Weltenretters. Nicht weil sie irgendwie besonders ist, weil sie irgendwelche Vorzüge hat, ja? Oder weil sie besonders groß und fromm ist. Auch nicht um ihrer Demut willen. Nicht, weil sie besondere Charaktereigenschaften hat, sondern ausschließlich sucht Gott sie aus, weil es sein gnädiger Wille ist. Das Niedrige, das Unansehnliche, das Geringe zu wählen, das liebt er. Das möchte er gerne groß machen. Gott schämt sich der Niedrigkeit des Menschen nicht. Er geht da mitten hinein. Er wählt einen Menschen zu einem Werkzeug und tut dort seine Wunder, wo man es eigentlich am wenigsten erwartet. Gott liebt das Verlorene. Gott liebt das Unbeachtete, das Ausgestoßene. Gott liebt die Schwachen. Gott liebt die Zerbrochenen. Wo wir Menschen sagen, das ist verloren, da sagt Gott, ich hab's gefunden. Wo wir Menschen sagen, gerichtet bist du, da sagt Gott, gerettet. Wo wir Menschen sagen, nein, kein Weg mehr, da sagt Gott, ja, und offenbart uns Wege. Wo wir Menschen gleichgültig und hochmütig uns wegwenden, da ist sein Blick von einer Glut der Liebe wie nirgends sonst. Wo wir Menschen sagen, das ist doch so verächtlich, da ruft Gott selig. Wo wir an einem Punkt manches Mal in unserem Leben geraten, wo wir uns eigentlich vor Gott und vor unseren Mitmenschen schämen und wir sagen, Mensch, eigentlich, wenn Gott in unserer Nähe wäre, dann müsste er sich auch mit uns schämen, bei dem, was wir mal wieder alles angerichtet haben. Wo wir uns Gott ganz fern fühlen, wie wir es noch nie so erlebt haben. An dem Punkt taucht mal wieder der widersprüchliche Gott auf und ist uns nah wie nie zuvor. Denn er will in unser Leben einbrechen. Da lässt er uns sein Herannahen fühlbar spüren, damit wir die Wunder seiner Liebe, seiner Nähe und seiner Gnade auch begreifen können. Wenn Gott die Maria zum Werkzeug erwählt, wenn Gott selbst in der Krippe von Bethlehem auf die Welt gekommen ist, so möchte ich euch sagen, es handelt sich hierbei nicht bei dieser ganzen Adventsfeier und Weihnachtsfeier um eine idyllische Familiengeschichte, sondern es ist meines Erachtens der Beginn einer völligen Umkehr, einer völligen Neuordnung aller Dinge dieser Erde. Wenn wir jetzt in dieser Adventszeit und das Weihnachtsgeschehen, wenn wir daran teilnehmen wollen, dann können wir nicht mehr einfach nur zuschauen, oder? Das ist kein Theater, was wir da erleben. Das ist kein Film, den wir da sehen. Wo wir uns einfach freuen können über die schönen Bilder. Sondern es geht nur, dass wir selbst in diese Handlung, die da geschieht, hineingerissen werden und selbst merken, wie die Umkehrung aller Dinge dort stattfinden und auch in meinem und in deinem Leben stattfinden können. Überlegen wir uns nochmal, was wird denn da gespielt, wo Maria die Mutter Gottes wird, wo Gott in der Niedrigkeit der Krippe in die Welt kommt. Ich sage euch, was da passiert. Nichts anderes als Weltgericht und Welterlösung ist das, was hier geschieht. Und das Christuskind in der Krippe selbst ist es, dieses Weltgericht und diese Welterlösung. Er hält das in der Hand. Er stößt die Gewaltigen und die Großen zurück. Er stürzt die Throne der Machthaber. Das haben wir doch dieses Jahr erlebt, oder? Wie viele Throne von Machthabern haben wir politisch fallen sehen dieses Jahr? Und es geht weiter. Habt ihr das Radio mal angetan? Sogar gegen einen Herrn Putin darf jetzt offiziell demonstriert werden. Und es wackelt an seinem Thron. Ja? An diesem neuen Zaren von Russland, der sagt, ich kann ja ewig hier regieren. Es wackelt und wackelt. Niemand anderes als Gott ist es, als Jesus ist es, der alles umstürzen kann. Er demütigt die Hochmütigen. Sein Arm übt Gewalt über alle Hohen und Starken. Und er, Gott, Jesus, erhebt das niedrig ist. Er macht es groß, diese niedrige Frau. Und er macht sie herrlich durch seine Barmherzigkeit. Und darum können wir nicht an diese Krippe treten, wie an eine Wiege irgendeines Kindes, was süß ist. Oder wir können nicht rantreten wie an ein Krippenspiel, wo wir sagen, ach wie nett und schön und künstlerisch und sind das nicht schöne Farben und ist das nicht filigran gearbeitet worden. Sondern wer an diese Krippe geht, mit dem geht etwas vor. Der kann von dieser Krippe eigentlich nur gerettet oder gerichtet wieder fortgehen. Der muss an dieser Krippe entweder zusammenbrechen oder er kann davon weggehen und sagen, die Barmherzigkeit Gottes hat sich mir zugewandt. Wisst ihr, was das für mich bedeutet? Zurzeit gibt es ja vom Mediamarkt einen Riesenspruch. Ja? Da wird ja gesagt, Weihnachten, wo wird es entschieden? Weihnachten wird unter dem Baum entschieden. Ja? Weihnachten wird unter dem Baum entschieden. Und ich sage, das stimmt nicht. Weihnachten wird an der Krippe entschieden. Und es geht da nicht um das tolle Geschenk, sondern es geht da um nichts anderes, um dein Heil oder um dein Unheil. Und vielleicht wirst du jetzt sagen, Horst, jetzt übertreibst du diese fromme Legende so ein bisschen, deine Interpretation ein bisschen schwierig. Na gut, wenn ihr meint, dass das so eine fromme Legende ist, fromme Geschichte, lediglich der Beginn eines Mythos, des Christusmythos, ja, dann möchte ich dir sagen, dann feier Weihnachten weiterhin so heidnisch und unbeteiligt wie bisher. Aber ich möchte sagen, meine Predigt ist nicht eine fromme Übertreibung der Menschwerdung Jesu. Denn das ist es ja, dass Gott selbst auf diese Welt gekommen ist, der Herr aller Dinge, der Schöpfer aller Dinge, der so gering geworden ist, der hier im Winkel der Verborgenheit aufgetaucht ist, so unansehnlich und von dort aus in die Welt eingeht, der in der Wehrlosigkeit und Hilflosigkeit eines Kindes uns begegnen möchte und unter uns sein möchte. Und das nicht aus Spielerei oder weil wir das so rührend und so nett finden, sondern um uns zu zeigen, wo er ist. Und zwar da, wo wir Menschen, es am verachtenswertesten halten, wo wir Menschen denken, das ist ja nichts wert, da erscheint er. Und von diesem Ort aus will er alles Menschliche groß sein wollen, richten und entwerten und entthronen. Das müssen wir nämlich begreifen. Der Thron Gottes in der Welt ist nicht ein menschlicher Thron, sondern in den menschlichen Abgründen, dort ist der Thron Gottes, in den Tiefen. In einer Krippe, in einem Stall, dort befindet sich der Thron Gottes. Das ist Gottes Ort. Nochmal, hier in Hamburg, schöne Ausstellung im Bucerius Kunstforum. Ja? Schaut euch mal da an, wo Maria da sitzt oder der Jesus da sitzt in diesen Renaissance-Kunstwerken. Tolle Throne, ja? Tolle Stühle. Ja? Er wird dargestellt als ein mittelalterlicher, antiker Imperator. Ich glaube nicht, dass Jesus sich auf so einen Thron hingesetzt hätte. Ich glaube nicht, dass er sagt, in diesem Ort fühle ich mich wohl. Ich glaube, er würde ganz andere Orte wählen, wo er sagt, hier lasse ich mich nieder. Hier sind Menschen, die ich mag. Hier sind Menschen, die meiner Offenbarung glauben. Hier sind Menschen, die geheilt werden wollen. Und nicht nur Weihnachten feiern wollen und dicke Geschenke abgreifen wollen. Das müssen wir begreifen. Um Gottes Thron, um Jesu Thron stehen keine schmeichelnden Vasallen, sondern dunkle, unbekannte, fragwürdige Gestalten, wie so ein paar komische Hirten, die vorbeigekommen sind, die sich an diesem Wunder nicht satt sehen können und ganz von der Barmherzigkeit Gottes leben wollen. Nun, wir feiern in 14 Tagen Weihnachten. Morgen haben wir den 3. Advent, nächste Woche nochmal den 4. Advent. Und ich möchte dich fragen, wie möchtest du dieses Fest eigentlich feiern? Da müssen wir doch noch vorher was klären, oder? Wir müssen klären, was in unserem Leben wirklich eine große Rolle spielt. Wir müssen uns klar werden darüber, dass wir angesichts der Krippe künftig, wie wir angesichts der Krippe künftig über hoch und niedrig im menschlichen Leben denken wollen. Wir sind zwar alle keine Gewaltigen, oder? Aber manches Mal wären wir es doch gerne, oder? Menschen mit ein bisschen Macht, die etwas zu sagen haben. Große Gewaltige gibt es nur wenige, aber kleine Gewaltige gibt es viele, die mit ihrer Gewalt, mit ihrer Macht, mit ihren Worten so gerne spielen, die irgendwie Karriere machen wollen, die immer wieder höher aufsteigen wollen. Aber Gottes Gedanke heißt anders. Gott meint, es geht für ihn nicht immer höher hinauf, für Gott geht es immer nur tiefer hinab, in die Niedrigkeit, in das Unscheinbare, in die Selbstvergessenheit, in die Unansehnlichkeit, in das Nicht-Gelten-Wollen, Nicht-Hoch-Sein-Wollen. Auf diesem Weg können wir Gott begegnen. Ob dieses Weihnachtsfest, ob diese kommenden Adventstage uns dazu helfen werden, noch einmal an diesem Punkt radikal umzulernen, umzudenken und zu wissen, welcher Weg unser Weg ist, der uns zu Gott führen soll? Ist das ein Weg wie bei einer Hochzeit, wo es nur Höhen gibt? Ich glaube es nicht. Es ist immer ein Weg, der in die Tiefe führt, der zu den Geringen führt. Und daher sage ich euch, Gott lässt sich nicht spotten. Es kann nicht sein, dass wir Jahr um Jahr Weihnachten feiern und nicht ernst machen mit ihm. Er hält sein Wort gewiss. Und er wird Weihnachten, wenn er in seiner Herrlichkeit und Macht und in seiner Krippe eingeht, da wird er garantiert mal wieder die Gewaltigen von ihrem Stuhl stoßen, wenn sie nicht endlich Umkehr halten. Und zwar nicht nur die großen Gewaltigen, sondern auch die kleinen Gewaltigen. Und es ist für uns als Gemeinde, als christliche Gemeinde, ein Punkt, den wir verstehen müssen. Welche Konsequenz ziehen wir aus dieser Erkenntnis, dass Gott sich im Niedrigen offenbart? Welche Konsequenz hat das für unser gemeinsames Zusammenleben? Wie sollen wir also dieses Weihnachten, diese kommenden Adventstage wirklich feiern? Wie kann man das machen? Wer alle Gewalt, alle Ehre, alles Ansehen, alle Eitelkeiten, allen Hochmut, alle Eigenwilligkeiten endlich niederlegt vor dieser Krippe, wer sich zu den Niedrigen hält und Gott allein hoch sein lässt, wer im Kind der Krippe die Herrlichkeit Gottes gerade in der Niedrigkeit schaut, wer mit Maria spricht, der Herr hat meine Niedrigkeit angesehen. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Wer das Lied mitsingen kann, das älteste Adventslied, der begreift endlich das Wunder zu Weihnachten. Amen.